Und zwar werde ich über westliche Geheimdienste oder genauer gesagt westliche Überwachungsgeheimdienste sprechen. Also vor allem die NSA, der GCHQ, was quasi die britische NSA ist, und der BND, also das deutsche Pendant dazu. Genau, und da erzähle ich zu jedem Punkt kurz ein paar Programme und Aktionen, die die gemacht haben. Es ist natürlich mit so 20, 30 Minuten kann man da nicht so viel erzählen von dem, was da real passiert, sondern es ist einfach nur ein kurzer Überblick über die meiner Meinung nach wichtigsten Punkte. Legen wir gleich los. Die Geheimdienste oder die westlichen Geheimdienste arbeiten mit der sogenannten Heuhaufen-Theorie. Das heißt, die relevanten Daten sind quasi eine Nadel in einem riesengroßen Heuhaufen. Und um an diese Nadel gelangen zu können, braucht es natürlich auch den kompletten Heuhaufen, weil nur dann kann man die entsprechende Nadel finden. Und das heißt letzten Endes, dass man jedwede menschliche Telekommunikation sammelt, um eben dann die relevanten Dinge in dieser Kommunikation finden zu können. Das läuft dann ungefähr so ab, dass erstmal der Heuhaufen angehäuft wird, sprich alle Daten gesammelt werden, der dann gerastert und durchkämmt wird, da nach bestimmten Mustern gesucht wird und nicht notwendige Daten gelöscht werden. Und im dritten Punkt werden dann die verbleibenden Daten, was nahezu alle Daten erstmal sind, in verschiedene Datenbanken abgelegt und je nachdem, wie relevant sie angesehen werden, für kurze Zeiträume oder auf unbestimmte Zeit gespeichert. Das Motto dabei ist von der NSA eben Collect it all, also wirklich alles sammeln, und sie versuchen eben ihr Überwachungssystem stetig auszubauen, und die ganzen Geheimdienste arbeiten oder die ganzen westlichen Geheimdienste arbeiten da auch sehr eng zusammen. Deshalb kann man das oft gar nicht gut trennen, weil sie Überwachungsprogramme gemeinsam betreiben, Überwachungsstationen gemeinsam betreiben, untereinander Daten austauschen, untereinander Hard- und Software austauschen. Also es ist gar nicht so einfach zu sagen, das macht jetzt nur die NSA und das macht jetzt nur der GCHQ, weil die eben sehr viel miteinander arbeiten. Die zwei relevantesten Programme sind PRISM, das ihr wahrscheinlich alle schon kennt, ich werde es aber gleich nochmal vorstellen, und Upstream und Tempora, das ich auch gleich noch vorstellen werde. PRISM, das war eines der ersten Veröffentlichungen aus dem Snowden-Fundus. PRISM gibt es seit 2007 und nach wurden da alle möglichen Internetgrößen aus den USA mit einbezogen. So, also alle paar Jahre kamen wieder ein paar neue dazu, teilweise auch alle paar Monate. Mit dabei waren unter anderem Microsoft, dazu gehört auch Hotmail und Skype, Google, wozu auch YouTube gehört, Yahoo, AOL und Apple. Und eben da auch die ganzen, also da sind eben die ganzen Daten abgreifbar, die so auf denen ihren Servern liegen. Also wenn man sich so kurz überlegt, was Google alles für Daten, für Dienste anbietet und was da alles für Daten anfallen, ist natürlich immens viel. Das sind alle möglichen E-Mails, alle möglichen Chats, die ganzen Videos, die man sich irgendwie so anguckt oder die man irgendwie abgespeichert oder hochgeladen hat. Die ganzen Daten, die man über irgendwelche Cloud-Dienste synchronisiert hat mit Google oder Apple oder Microsoft und so weiter und so fort. Also so unser Leben findet ja zunehmend auf den Servern von großen amerikanischen Unternehmen statt, und da hat eben die NSA einen direkten Zugang. Sie machen das viel über Wirtschaftspartnerschaften, das heißt, sie arbeiten eng mit den Unternehmen zusammen. Da sind die Reaktionen ganz unterschiedlich. Manche machen nur das Nötigste und müssen regelrecht gezwungen werden. Dafür gibt es verschiedene Systeme, mit denen man eben auch Unternehmen dazu zwingen kann, Daten der NSA zugänglich zu machen. Andere arbeiten total gerne mit ihnen zusammen, schaffen extra Schnittstellen, stellen Programmierer an, die sich darum kümmern und so weiter und so fort. Yahoo wäre da zum Beispiel ein Fall, wo die Chefetage eben gesagt hat, ja, machen wir NSA, kein Problem. Und haben sogar an der eigenen Sicherheitsabteilung vorbei Programme und Software geschrieben, die dann quasi Zugriff auf die E-Mails der Yahoo-Kundinnen gegeben haben. Sprich, wenn ihr einen Yahoo-Account habt, auf jeden Fall abmelden. Gibt es viele gute Gründe, das ist einer davon. Genau. Das ist durchaus auch lukrativ für die Unternehmen. Die NSA zahlt nämlich jedes Jahr mehrere Millionen Dollar Entschädigung und achtet auch insgesamt auf ein gutes Verhältnis zu den Firmen. Genau, Upstream ist quasi so das andere große Programm. Es sammelt quasi unsaubere Daten, also bei Prism kann man eben direkt auf die Daten von den jeweiligen Telekommunikationsfirmen zugreifen. Das ist wohl auch eines der relevantesten, wenn nicht das relevanteste Programm in den USA, wo auch die täglichen Präsidentenbriefings bestehen zum Gutteil aus Daten aus dem Prism-Programm. Und Upstream funktioniert nochmal ein bisschen anders. Das Internet ist ja ein Netz aus ganz vielen Kabeln und Verteilern. Sprich, man hat so Überseekabel zwischen Europa und den USA, die durch das Meer durchgeleitet werden. Und man hat eben ganz viele Knotenpunkte, wo die ganzen Internetkabel zusammentreffen. Und genau an so Punkten setzen sich die Geheimdienste eben fest und sammeln dann alle Daten, die da durch so einen Internetknotenpunkt durchgehen oder die an durch so eine Leitung durchgehen und greifen die da direkt ab. Sprich, sie überwachen so quasi das ganze Internet. Auch hier arbeiten sie eben mit den BetreiberInnen der Knotenpunkte und Kabel zusammen und auch da eben freundschaftlich oder mit Zwang, je nachdem, wie das halt am geschicktesten geht. Man muss auch dazu sagen, dass eben viel, also es gibt da halt vor allem ein paar große Firmen, die weltweit aktiv sind. Einige davon sind amerikanische Firmen, andere sind eben auch vor allem in anderen Ländern aktiv. Die Telekom arbeitet da zum Beispiel in vielen Ländern. Oder Vodafone oder AT&T, die aus den USA wären. Genau, und mit denen arbeitet man dann eben zusammen und versucht aus verschiedensten Erdteilen eben die Daten dort abzugreifen. Auch da gibt es noch ein anderes System, dass man eben mit einfach anderen Geheimdiensten aus anderen Ländern zusammenarbeitet, die dann eben in diesem Land oder bei diesem Anbieter, den sie mehr oder weniger unter Kontrolle haben oder mit dem sie zusammenarbeiten, eben die Daten abgreifen. Da gibt es dann auch jede Menge Tricksereien, weil eigentlich jeweils die Staaten ihre eigenen BürgerInnen nicht überwachen dürfen, sprich die US-Geheimdienste dürfen eigentlich nicht US-AmerikanerInnen überwachen, die Deutschen sollen keine Deutschen überwachen und so weiter. Und da wird natürlich auch getrickst wie blöd. Ein so ein ganz lustiger Trick ist, dass zum Beispiel die USA eben eine Leitung, die zwischen Dänemark und Deutschland ist, überwacht sie einmal mit den Dänen. Die Dänen filtern dann alle US-AmerikanerInnen aus und alle Dänen. Und dann überwacht sie es nochmal bei den Deutschen. Die filtern dann alle Deutschen und alle US-AmerikanerInnen aus. Und am Ende kriegt die NSA beides und hat halt alle. So. Genau. So funktioniert es auch. Und die unterstützen sich eben auch gegenseitig. Auch Daten, die sie vielleicht selber nicht einsammeln dürfen, macht dann halt einen anderen Geheimdienst und gibt die dann wieder weiter. Und dann hat man das ja selber gar nicht gemacht und benutzt es nur. Und dann ist es auch kein Problem mehr. Genau, der BND macht auch nichts anderes. Zum Beispiel arbeitet er hat bei Iconal mit der NSA zusammengearbeitet und hat den Telekom-Knoten in Frankfurt 2006 bis 2008, hat da eben Daten ausgefiltert und auch direkt an die NSA weitergegeben. Da gab es auch diesen großen Selektorenskandal. Der BND ist auch beim DCIX aktiv, das ist auch in Frankfurt ein Internetknoten, bei dem so 600 Internetanbieter, also Serverbetreiber, alle möglichen Provider, also sowas wie, ja eben nicht die Telekom, aber auch solche so Internetanbieter eben, die dort peeren, das heißt, dass die sich da quasi zusammenstöpseln und dann da die Daten zwischen ihren verschiedenen Netzen austauschen. Und da ist der BND eben auch aktiv. Das ist so einer, wenn nicht sogar der größte Internetknoten in der Welt. Das ungefähr gleiche, nur noch ein bisschen krasser, macht Tempora. Das ist ein Programm vom GCHQ. Wie ihr da so seht, das sind mal so die ganz großen Internetkabel abgebildet, eben auch diese ganzen Unterseekabel. Und da landen die meisten davon in Großbritannien, die zwischen USA und also die Amerika und Europa verbinden. Und das ist natürlich ganz geschickt, wenn man dann in Großbritannien sitzt, dann kann man das einfach alles abgreifen. Also so einfach mal, um so eine Vorstellung davon zu kriegen, 2010 flossen 25% des gesamten Internetverkehrs durch Großbritannien. Man muss vielleicht noch dazu sagen, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit diesem Internet auskennt, wenn ich jetzt aus Tübingen nach Stuttgart eine E-Mail schreibe und tatsächlich sogar beide Server jeweils in Tübingen und Stuttgart, was sie oft nicht tun, aber mal angenommen, die würden da beide stehen, dann kann es halt trotzdem sein, dass die E-Mail einmal um die Welt rumgeht, weil das gerade die geschickteste Verbindung ist. Also das heißt nicht nur, weil man nur sehr kurze Strecken zurücklegt, dass die Daten dann auch die gleiche Strecke nehmen. Das heißt, durch Großbritannien gehen auch viele Daten, die eigentlich nur in Europa ausgetauscht werden, aber die fliegen dann halt trotzdem durch Großbritannien, durch die USA und so weiter und so fort. Und da kann man das dann eben auch wieder abgreifen. Genau, Tempora sammelt einfach mal alle Daten, die da durchgehen. Die machen einen sogenannten Full Take, das heißt wirklich alles, und speichern das einfach 3 Tage lang. Länger ging zu dem Zeitpunkt von den Snowden-Leaks noch nicht, weil einfach die Speicherkapazitäten waren nicht mehr da, war aber auch der Plan, das weiter auszubauen. Metadaten, also wirklich alle Metadaten, werden 30 Tage lang gespeichert. Ich weiß nicht, ob ihr so die Unterscheidung zwischen Inhalts- und Metadaten kennt. Ich erkläre es einfach nochmal kurz. Man kann sich so einen Brief vorstellen, der hat ja einen Briefumschlag und eben den Brief, mit was man da so reingeschrieben hat. Und der Brief, das sind eben die Inhaltsdaten, also wirklich jetzt der geschriebene Brief. Und alles, was auf dem Umschlag draufsteht, das sind die Metadaten, also von wem an wen, beim Telefonanruf auch wie lange, wann wurde der Brief eingeworfen und so weiter und so fort. Und da stehen eben, wenn man das jetzt von der ganzen Kommunikation sammelt, massenhaft Daten, die aber alle im gleichen Format sind. Und damit kann man dann eben automatisiert mit Rechnern drüber gehen, Muster finden, total viele Informationen rausrechnen. Das sind eigentlich, also das sagen Geheimdienstler auch selber, die spannenderen Daten, weil man die eben automatisiert auswerten kann und dann die Inhalte dadurch quasi mitkommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Wohnungssuche geht und einen Scheidungsanwalt konsultiert, dann hat man allein aus den Metadaten kann man eben schon die Absicht von einem Menschen rausrechnen. Ne? Also es ist relativ einfach, man kann da auch Beziehungsnetzwerke abbilden, man kann Kollegen von einer Freundin oder einem Freund unterscheiden, man kann sogar eine Affäre von einem Freund oder einer Freundin unterscheiden. Das kann man alles vollautomatisiert machen und es wird von Menschen so ein bisschen unterschätzt, wie krass eigentlich Metadaten sind. Das selbsterklärte Ziel vom GCHQ ist da, to master the Internet, also das komplette Internet zu kontrollieren. Es haben 300 Analystinnen vom GCHQ und 250 von der NSA Zugriff darauf. Genau, der BND, habe ich schon gesagt, macht auch nichts anderes, geht auch an die Knotenpunkte, rastert dort auch E-Mails, fängt alles Mögliche ab, hat aber die Snowden-Leaks auch so ein bisschen als Wunschliste genommen und will eben jetzt auch so Systeme aufbauen, die eben einen ähnlichen Umfang haben. Bisher macht er das noch im relativ kleinen Stil verglichen mit dem, was die NSA oder die GCHQ tut. Genau, bis 2020 will er dafür 300 Millionen haben und bisher hat er auch jedes Jahr das Geld genehmigt bekommen vom Bundestag, das er haben wollte. Was dann zwar kleinere Beträge als die 300 Millionen waren, aber eben immer genau der Betrag, den er sich für das Jahr gewünscht hat. Genau, dabei will er natürlich auch mit europäischen Partnerdiensten zusammenarbeiten, will soziale Netzwerke live überwachen, also so ein bisschen wie Prism, eben das Internet überwachen, so ein bisschen wie Tempora und Upstream, und er will Messenger wie WhatsApp und Co. mitlesen können. Kurz, also der BND hat das alles sportlich gesehen, hat gesagt so, oh, die haben da spannende Sachen in diesen NSA-Leaks, die kannten die natürlich auch zum Teil schon, aber jetzt waren sie ja eh allgemein bekannt, da konnte man die ja direkt auf eine Wunschliste setzen. Was passiert als nächstes mit den Daten? Die Daten landen dann erstmal in allen möglichen Datenbanken, die meistens thematisch sortiert sind. Ich erzähle euch jetzt nicht, wie das genau funktioniert. Das ist nicht so spannend. Und dann gibt es da, das heißt X-Keyscore, das ist quasi so ein System, mit dem man dann auf die Daten zugreifen kann. Das kann man sich so ein bisschen wie eine Google-artige Suchmaschine, aber für alles, was so an privaten, nicht privaten und Wirtschaftsdaten und so weiter und so fort, eben alles, was durchs Internet geht, kann man da quasi dann durchsuchen und sich live anzeigen lassen. Man kann Leute direkt verfolgen, indem man bestimmte Selektoren eben festlegt und sagt, wenn zu dem Mensch was passiert oder zu der Telefonnummer, dann benachrichtige mich direkt, kann die verfolgen lassen. Genau, so kann man da sich relativ easy Sachen anzeigen lassen. Was heißt Mann? Mann sind die Analystinnen von NSA, BND und GCHQ oder auch von anderen Geheimdiensten. Die Software wird auch weitergegeben. Also ja, ich rede ja jetzt immer aus Perspektive der Geheimdienste. Genau. Das kann auch ganz reale Auswirkungen haben. Also der ehemalige NSA- und CIA-Chef Michael Hayden hat auf einer Podiumsdiskussion gesagt, wir töten Menschen auf Basis von Metadaten. Und das passiert eben auch mit diesen ganzen Daten, die sie da gesammelt haben. Die werden eben automatisiert gerastert. Es werden TerroristInnen gefunden oder alle möglichen anderen Menschen eben auch, die irgendwie unliebsam sind. Und je nachdem, in welchem Bereich der Welt man lebt, hat man dann eben ganz unterschiedliche Folgen. wenn man in bestimmten Zonen der Welt lebt, kann es dann durchaus passieren, dass das Handy geortet wird und dass dann eben man von einer Drohnenbombe getötet wird. Genau, kommen wir so ein bisschen zum anderen Thema oder so als Überleitung, was auch noch passieren kann. Die Geheimdienste wollen ja immer gerne vorher wissen, was als nächstes passiert und die Regierungen informieren. Und mit dem arabischen Frühling hatten die Geheimdienste nicht wirklich gerechnet und waren dann so ein bisschen planlos und haben sich gedacht, naja, es kann eigentlich nicht sein, dass wir sowas nicht vorher wissen. Und dann haben sie eine Software geschaffen, der GCHQ in dem Fall, der gesellschaftliche Trends in Echtzeit analysieren soll und Vorhersagen treffen soll. Das sind übrigens immer Originalfolien, die ich da mit in die Präsentation genommen habe, alle von den Snowden-Leaks. Genau. Und dazu werden die Social-Media-Daten von YouTube, Facebook, Twitter und Blogs ausgewertet, also weltweit quasi diese öffentlich zugänglichen Daten. Die speichert man eben, rastert sie und probiert eben so Trends rauszufinden. Und am Tag vor den Protesten in Bahrain konnte man dann schon entsprechende Trends beobachten, sagen, ah ja, okay, morgen knallt es da wahrscheinlich. Und genau das ist dann auch passiert. Sprich, die Geheimdienste sind eben auch daran interessiert, Proteste vorherzusagen und ja, dann eben darauf, dass die Regierungen eben auch darauf reagieren können. Das heißt, man kann dann eben auch vorher intervenieren, wenn man weiß, ah ja, okay, die Menschen sind, die organisieren da gerade was, da fängt gerade was an, in den sozialen Medien viral zu werden, und dann kann man das eben auch einfach im Keim ersticken. Genau, die Frage ist dann, ob sowas wie ein arabischer Frühling eben auch im Westen möglich wäre. Damit sowas nicht passiert, wie ein arabischer Frühling oder so ein europäischer Frühling quasi nicht passiert, haben die entsprechenden Geheimdienste auch bestimmte Einheiten, die sich darum kümmern. In der GCHQ gibt es die JTRIG, die Joint Threat Research Intelligence Group, die so eine Art Zersetzungsprogramm betreibt, das Personen und Diskurse beeinflussen soll, und zwar on- und offline. 2013 gab es dafür 150 ausgebildete MitarbeiterInnen, die unter anderem psychologische Schulungen erhalten haben in der Verhaltenspsychologie und so weiter und so fort. Wer sich vielleicht noch an den Artikel aus dem Schweizer Das Magazin erinnert, mit dem Titel "Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt", wo eben so beschrieben wurde, wie so der Wahlkampf von Trump funktioniert hat und wie da so Big Data-Methoden verwendet wurden. Da wurde ganz viel von der Ocean-Methode berichtet, wo man Menschen quasi in verschiedene Persönlichkeiten einsortieren kann und die automatisch mit Big Data auswerten kann und die dann bestimmten Gruppen zuordnen kann und sie dann dadurch beeinflussen kann. Genau dieses Modell verwendet eben auch die JTRIG, und das findet man auch wieder in den gelegten Folien. Eingesetzt werden soll das, das war schon eins zu weit. Eingesetzt werden soll das Ganze gegen andere politische Gruppen, gegen Drogenhandel, gegen islamistische Aktivitäten und gegen Online- und Finanzbetrug. Die Ziele sind mit der Verbreitung gefälschter Informationen, das schließe ich jetzt ein bisschen an dich an, mit der Verbreitung gefälschter Informationen im Internet das Ansehen von RisikoträgerInnen zu zerstören. Also RisikoträgerInnen sind natürlich aus Perspektive des Geheimdienstes oder des Staates, also Menschen, die man so nicht aktiv haben will. Online soll auf Diskurse, Aktivismus und Individuen eingewirkt werden, um diese in ihrem Sinne zu beeinflussen. Und es soll Menschen den Zugang zur Telekommunikation durch technischen Maßnahmen unterbunden oder weggenommen werden. Da komme ich ja jetzt dazu. Genau. Also es geht darum, eben Menschen aus einem Diskurs zu kegeln, dass sie dort gar nichts mehr sagen können. Da guckt man zum Beispiel im Online-Verhalten der Menschen nach. Man hat ja alle Daten, sieht alles, was die so machen, und guckt, ob es da Widersprüche gibt. Zum Beispiel, die Beispiele kommen jetzt immer wirklich aus den Folien von dem GCHQ. Wenn man zum Beispiel eine islamische Autorität hat und die guckt sich irgendwie Pornos im Internet an, dann kann man eben damit die Glaubwürdigkeit gezielt untergraben, wenn man das dann veröffentlicht. Oder wenn man nichts findet, kann man sogenannte Honey Traps nehmen. Das heißt, man versucht, den Opfer zum Besuch kompromittierender Webseiten zu verleiten, indem man ihm halt irgendwie Links unterjubelt oder sowas. Oder man versucht, über eine Online-Bekanntschaft aufzubauen, die sich rufschädigend auswirkt. Besonders annoying, also nervend, nennen sie selber, auch um die Paranoia zu erhöhen, den Austausch von Fotos in sozialen Netzwerken, dass man einfach da Fotos, andere Fotos hochlädt, andere löscht. Dann arbeiten sie auch mit False Flag Operations, das heißt, dass sie im Namen von anderen quasi Aktionen machen oder eben Daten veröffentlichen im Namen von anderen und so belastende Informationen eben unter falschem Namen veröffentlichen. Eine relativ perfide Methode davon dabei ist auch, sogenannte Opferblocks zu generieren. Also man erfindet einfach ein Opfer von irgendwas, was die Person gemacht haben soll, macht dann einen Block und schreibt da rein, wie schlimm der Mensch eigentlich ist und belastet den eben dadurch. Ähnliches, also das macht man halt entweder mit Sachen, die man eh schon gefunden hat über die Person, die dann wirklich gemacht hat, oder wenn es nicht gut genug ist oder nicht geschickt genug ist oder man einfach nichts findet, dann erfindet man eben was. Eine andere Technik ist, die daran anschließt, dass man einfach belastende E-Mails an Freundinnen, Nachbarinnen, Bekannte, Verwandte und so weiter schickt. Wenn die Menschen in Firmen arbeiten oder ihnen eine Firma gehört, kann man die eben schlecht bewerten im Internet und so eben denen ihre Geschäftsbeziehungen schwieriger machen oder so die Kundinnen quasi verunsichern. Man kann auch Informationen über die Firma leaken, wo wir auch wieder bei dir sind, und die eben entweder an andere Firmen leaken oder eben allgemein leaken, um dann auch eine Einflussnahme auf Geschäftsbeziehungen nehmen zu können. Dann dieser Ausschluss aus der Telekommunikation, wo gerade auch schon gefragt wurde. Da ist so die klassischste Methode, dass man einfach die Geräte bombardiert, also dass man ganz, ganz, ganz viele SMS darauf schickt oder ganz, ganz viele Anrufe, sodass man die Geräte eigentlich nicht mehr benutzen kann. Eine andere Technik ist das Löschen der Online-Präsenz von Menschen, also dass man die ganzen Accounts von denen einfach löscht. So ein bisschen eine Oldschool-Methode ist das Blockieren von Faxgeräten für die Menschen, die sowas noch verwenden. Und gibt's gerade in Firmen gibt es das wohl noch ab und zu. Genau. Und Viren und Ransomware wird eben auch gerne ausgespielt. Ransomware ist eben so diese Art von Schadsoftware, die den kompletten Computer verschlüsselt oder bestimmte Dateien auf dem Computer verschlüsselt und man dann eben nicht mehr an seinen eigenen Computer rankommt. Dann aber nicht mit dem Ziel, dass man irgendwie Lösegeld erpressen kann, sondern einfach mit dem Ziel, dass man nicht mehr an seinen Computer rankommt und nichts mehr machen kann. Und was auch noch gemacht wird, sind DDoS-Angriffe. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist. DDoS heißt einfach, dass man ganz, ganz viele Anfragen an einen Server im Internet stellt, also quasi en masse, da zum Beispiel eine Webseite aufruft, automatisiert und das so massiv macht, dass irgendwann der Server unter der Last der Anfragen zusammenbricht. Genau, das kann man eben auch machen, um Computer zum Zusammenbruch zu bringen, um Server zum Zusammenbruch zu bringen, die dann ja einfach nicht mehr verwendet werden können. Und schon fast klassisch sind dann so Methoden wie Infiltration von Gruppen, Anstachelung zu Straftaten, verdeckte Ermittlungen und so weiter und so fort. Was eben aber auch gemacht wird, was auch du vorhin schon kurz angeschnitten hast, sind so Diskursinterventionen, wo man dann gezielt und planvoll eben, aber auch heimlich, so dass die Menschen eben nicht mitkriegen, in Diskussionen im Internet sich einmischt. Also zum Beispiel in Foren, in Social Media und so weiter und so fort. Eben teilweise mit wirklich Manpower da reingeht und sagt so, ja, wir schreiben da halt irgendwas, was die Diskussion in unserem Sinne beeinflussen soll. Oder man macht es eben automatisiert mit Bots, also dass quasi selbstständig Computer Nachrichten in die sozialen Netzwerke oder in Foren posten. Auch in den Folien ist vor allem so ein Beispiel groß drin. Auf dem Kika hatte nämlich die Chadwick vor allem Hacktivistinnen. Das ist so ein Kunstwort aus Hacken und Aktivisten. Das ist quasi so ein bisschen Leute, die zivilen Ungehorsam im Internet machen. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Der bekannteste Zusammenschluss oder das bekannteste Kollektiv sind Anonymous. Und Chadwick versuchte eben aktiv den Ruf von Anonymous in der Öffentlichkeit zu schädigen, indem sie unter anderem False Flag Operations gemacht haben, also teilweise einfach Aktionen im Namen von Anonymous, die dann nicht so gut ankamen, gemacht hat. Sie haben selber, was so ein bisschen ironisch ist, weil Anonymous eben ganz viel mit so DDoS-Attacken arbeitet. Hatte ich ja gerade erklärt, dass man eben Server mit Anfragen überhäuft, bis die zusammenbrechen. Und genau das haben dann auch hat dann der Geheimdienst Chadwick auf Anonymous losgelassen. Das ist so ein bisschen lustig. Dann wurden die eben noch unterwandert. Man hat versucht, einzelne Mitglieder, oder nicht nur versucht, sondern man hat einzelne Mitglieder de-anonymisiert,
und die dann die Informationen der Strafverfolgung zugespielt. Das waren auch teilweise Sachen, die überhaupt nichts mit Anonymous zu tun hatte, aber man hat eben bei einzelnen Leuten Sachen gefunden, die nicht legal waren, dass die eben Dinge getan haben, die man hätte nicht tun dürfen, die aber, weiß ich, sowas wie mit Drogenkonsum oder Drogenhandel oder sowas, und dann hat man die eben strafverfolgt und eingeknastet, dann waren die auch aus dem Diskurs raus und konnten nichts mehr machen, was der Geheimdienst nicht wollte. Genau, dann hat man natürlich auch Schadsoftware gegen die Leute gespielt und allgemein Informationen gesammelt, um sie zur Rufschädigung nutzen zu können. Es geht also zusammengefasst darum, abweichende oder Minderheitsmeinungen sowie Aktivistinnen oder kritische Journalistinnen aus dem Diskurs zu kegeln. Also zum einen so Einzelpersonen, dass die eben einfach nichts mehr sagen können öffentlich oder so diskreditiert sind, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden oder nur noch negativ wahrgenommen werden. Aber auch über die Personen natürlich, wenn man so eine Stimme verstummen lässt, dann ist die eben auch aus dem gesamten Diskurs raus und die Position von ihnen verstummt oder wenn es noch besser läuft, wird sie sogar diskreditiert. Und dadurch wird eben direkt in den Diskurs eingegriffen und das Ganze natürlich möglichst unbemerkt. Ich komme noch kurz zum Geheimdienst-Hacking. Da habe ich erstmal kurz ein Video, ich erkläre das aber gleich nochmal, weil das relativ schnell geht. Okay, muss erst noch der Sound angemacht werden.
Quantum. Unter diesem Decknamen hackt sich die NSA in tausende Computer weltweit. Dafür reicht ein falscher Klick auf eine scheinbar sichere Website und die Agenten haben Zugriff. Doch wie genau läuft der Hackerangriff ab? Will der Internetnutzer auf eine Website, wie zum Beispiel Yahoo, zugreifen, gibt er die Adresse in einen Browser ein. Normalerweise nimmt der Rechner nun mit einem offiziellen Yahoo-Server Kontakt auf. Die Anfrage des Nutzers durchkreuzt dabei auf ihrem Weg viele Knotenpunkte, die Schaltstellen des Internetverkehrs. Der Yahoo-Server schickt die angefragten Daten an den Nutzer zurück und die Website erscheint im Browser. Das alles geschieht in Millisekunden. Doch die NSA ist schneller. Und sie hat sich Zugriff verschafft zu vielen dieser Knotenpunkte. Sobald die Anfrage der Zielperson über einen dieser Punkte läuft, werden die Datenräuber aktiv. Alles, was nun folgt, geschieht vollautomatisch. Der Seitenaufruf wird an einen superschnellen NSA-Computer weitergeleitet, einen sogenannten Fox Asset Server. Dieser gibt vor, Yahoo zu sein und kontaktiert den Zielrechner. Der fällt auf den Trick herein, ein Fehler. Denn in Wahrheit schickt die NSA der Zielperson eine Kopie der Original-Yahoo-Seite, äußerlich nicht zu unterscheiden. Darin versteckt Schadsoftware. All das geschieht, bevor die Antwort des echten Yahoo-Servers den Rechner erreicht. Sie war zu langsam und wird abgeblockt. Sobald die Zielperson die falsche Website sieht, ist es bereits zu spät. Die NSA hat den Rechner infiziert und eine Hintertür eingerichtet. Die Agenten können nun weitere Schadsoftware einschleusen. Sie können auch Daten stehlen, die Festplatten durchforsten oder jederzeit zusehen, was die Zielperson mit ihrem Rechner macht. Sie haben die absolute Kontrolle.
Genau, ich fand das so einen der spannendsten Hacking-Methoden der NSA, weil man die eben auch einfach nur machen kann, wenn man quasi das Internet kontrolliert. Ich kann es nochmal kurz zusammenfassen, wie das funktioniert. Also die NSA hackt eben alle möglichen Internet-Router. Also Router habt ihr ja wahrscheinlich auch alle zu Hause irgendwie. Und die wurden in den letzten vielen Jahren sehr vernachlässigt und man hat sich einfach so ein Teil gekauft, hat es hingestellt und so haben das eben viele gemacht, so haben das teilweise auch Netzwerkanbieter gemacht oder haben die eben nicht, ja, es wurde da einfach nicht so geguckt, dass die schnell gepatcht werden. Sprich, wenn da eine Sicherheitslücke drin war, dass die dann auch geschlossen wurde. Und so gab es und gibt es eben ganz viele Router, die im Internet sind, die bekannte Sicherheitslücken haben und die man sehr leicht angreifen kann. Nichts anderes hat die NSA gemacht und hat eben dadurch ganz viele so Kommunikationspunkte im Internet unter ihren Fittichen und sitzt eben auch noch an den Knotenpunkten und sieht eben live, wenn irgendwelche bestimmten Anfragen von bestimmten Personen kommen und kann dann eben auf diese Anfragen reagieren. Und dazu hat die NSA eben Server an diese Knotenpunkte gestellt, die da möglichst nah dran sind, damit sie eben so Fragen, also so eine Anfrage abfangen kann und dann sehr nah am Knotenpunkt dran ist und dann von dort selber eine Antwort ausspielen kann. Das heißt, der Yahoo-Server kann ein gutes Stück weg von dem Knotenpunkt sein, der NSA-Server ist näher, der NSA-Server schickt dann die Fake-Yahoo-Antwort raus und die ist dann einfach dadurch, dass sie physisch näher dran ist, ist die eben einen Ticken schneller, wenn alles gut läuft und kommt dann bei dem Menschen, der die Anfrage gestellt hat, an. Der merkt gar nicht, dass da eine falsche, also von jemand anders ein Paket geschickt wurde. Der Browser zeigt automatisch diese Webseite an und dort werden dann Sicherheitslücken ausgenutzt und der Rechner wird gehackt. So, das funktioniert oft auch nicht, aber die NSA kann das ja nicht nur einmal probieren, sondern die kann das ja ganz oft probieren und irgendwann wird es dann auch mal klappen. Also so das Video stellt es so ein bisschen dar, wie wenn das total einfach wäre und es immer funktioniert. Also es geht da einfach darum, dass die NSA schneller sein muss als die Originalantwort von dem Anbieter. Und das klappt halt mal nicht und mal klappt's. Und wenn es einmal geklappt hat, dann ist es im besten Fall für den Betroffenen eben gelaufen. Genau. Was man dazu braucht, sind Zero Days. Da werde ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. Aber das sind einfach bisher unbekannte Sicherheitslücken, die die NSA eben auch hortet und verwendet, um Menschen zu hacken. So, das überspringe ich noch. Dann komme ich zum Ende und wollte noch so, weil ich diesen Flyer total gut fand und die Aktion auch, intelexit.org, die eben GeheimdienstlerInnen dazu aufgerufen haben, die Geheimdienste zu verlassen und eben listen to your heart, not to private phone calls. Vielen Dank.